redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich heiße Holger Klein, über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Das erste, was ich mitgebracht habe, das ist was, da musst du ran. Ja, Russland. Okay. Neues aus dem Universum, wie immer am Anfang. Russland will ab 2031 jährlich bemannte Mondflüge machen.
Ja, das ist schön.
Fand ich interessant, aber was ich nicht weiß, haben die wirklich das Zeug dazu? Oder ist das so ein Nebenkriegsschauplatz im neuen Kalten Krieg, den wir hier gerade haben?
Es ist immer schwer zu sagen, was da jetzt irgendwie Politik ist und was tatsächlich Raumfahrt und Technik ist. Ich meine, natürlich irgendwie alle möglichen Länder, Organisationen sagen, wir wollen auf den Mond. Also das wieder, nachdem wir jetzt dieses Jahr 50 Jahre bemannte Mondlandung feiern, also das letzte Mal, dass jemand auf dem Mond war, jetzt dann 47 Jahre her ist, weil 72, also 69 war der erste auf dem Mond, 72 der letzte. Wahnsinn. Und seitdem niemand. Und seitdem wird halt immer wieder mal erzählt, wir wollen zum Mond. Also das war ja schon, keine Ahnung, in den 80ern, in den 90ern, dann kam 2000. Also alle wollen immer zum Mond. Also China will zum Mond, die Russen wollen zum Mond, die Amerikaner wollen wahrscheinlich auch zum Mond, die ESA will eine Stadt auf dem Mond bauen.
Wollen die denn alle zum Mond oder behaupten die alle nur zum Mond zu wollen, weil einer mal damit angefangen hat zu sagen, ich will zum Mond?
Naja, man muss halt irgendwie, erstens mal vermutlich, es ist ja Forschung, Wissenschaft, also die können nicht sagen, wir machen jetzt mal alles so, wie wir es immer gemacht haben. Also das ist vermutlich kein gutes Mission Statement, wenn man das sagt, ja. Also muss ja irgendwelche Ambitionen haben. Und der Mond ist prinzipiell eine recht gute Ambition für bemannte Raumfahrt, weil das ist das, wo wir, jetzt die Raumstation und so weiter, das ist auch okay, da hinzufliegen, aber das haben wir und das soll man auch noch bitte weitermachen und da gibt's noch wahnsinnig viel zu lernen, aber wenn man was Neues machen will, also wenn abgesehen davon, dass der Mond halt jetzt nicht neu ist, weil wir schon da waren, aber das kann man durchaus noch, wir waren halt nur kurz da. Also insofern ist der Mond jetzt, sagen wir mal, das Logischste, was man sagt, wenn man was Neues machen will. Insofern überrascht es nicht, dass so viele Länder das jetzt sagen. Ob sie es machen, ist wieder eine ganz andere Geschichte, ja, weil das ist alles, das hängt ja immer alles auch von Politik ab, weil jedes Mal, wenn in den USA der Präsident wechselt, kriegt die NASA wieder eine neue Aufträge, was sie jetzt irgendwie wo machen soll, welche Schwerpunkte sie setzen soll, also dieses langfristige Engagement, das man braucht, das muss man gucken. Mein guter Russland hat einen Präsident, der ist schon ewig Präsident und wird vielleicht noch länger Präsident bleiben. Die sind da nicht so, was die Demokratie.
Aber wäre ja doch eigentlich wünschenswerter, wenn die alle kooperieren würden, oder?
Weil dann selbstverständlich. Wir auf dem Mond, ne? Selbstverständlich wäre das wünschenswert. Aber nur weil es wünschenswert wäre, heißt es noch nicht, dass es auch passiert. Also internationale Kooperation, wir machen das alle gemeinsam. Das wäre das, was sinnvoll wäre, was auch vermutlich besser funktionieren würde. Aber ja, es ist halt, nur guck dir die Politik an. Also England wird jetzt in ein paar Wochen genau das Gegenteil von gemeinsam machen. Also das ist ja, und dieser Trend ist ja nicht alleine. Wir sind gerade, alle wollen Mauern bauen, alle wollen Zäune bauen. Also wir sind eigentlich eher beim Gegenteil von gemeinsam, obwohl das sinnvoll wäre.
Hast du darüber hinaus das mit der dunklen Energie mitbekommen, was ja auch immer wieder so ein Kandidat hier in der Sendung ist?
Die dunkle Energie, ich weiß nicht, was gab es denn da?
Die scheint stärker zu werden. Ist bisher davon ausgegangen worden, dass die dunkle Energie sowas Ähnliches wie eine Naturkonstante ist. Ist sie aber nicht, weil sie haben jetzt ein paar Quasare gemessen und das sieht wohl so aus, als wäre die dunkle Energie weniger konstant als gedacht. Ich verstehe das nur leider nicht.
Ich habe jetzt die konkrete Arbeit, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich jetzt nicht mitverfolgt, aber bei der dunklen Energie, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ist. Wir wissen, das Universum expandiert, ja. Vom Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis heute wird es immer größer, das Universum. Und man ging eigentlich so bis zu den 1990er Jahren davon aus, dass diese Expansion im Laufe der Zeit langsamer wird. Wenn man sich denkt, okay, weil sie beim Urknall hat es mal gerumst, da hat es alles angefangen, sich auszudehnen und dann im Laufe der Zeit die ganze Materie im Universum durch ihre Gravitationskraft zieht alles wieder zusammen. Ja? Die hält quasi die Expansion immer weiter auf, bis die Expansion zum Stillstand kommt und dann vielleicht alles wieder zusammenschnurrt. Genau. Ja. Das war so, was man sich so in den 1990er Jahren gedacht hat, bis man angefangen hatte, diese Expansion auch konkret zu messen, und zwar nicht nur die aktuelle Rate der Expansion zu messen, sondern man konnte auch messen, wie die Expansion in der Vergangenheit aussieht, weil ja, wenn man ins Weltall guckt, die man immer in die Vergangenheit schaut. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, wie man das gemessen hat, das kann man verlinken in den Shownotes, da habe ich was drüber geschrieben, aber man kann es auf jeden Fall messen. Und man hat festgestellt, in den Ende der 1990er Jahre, dass genau das Gegenteil von dem, was man dachte, tatsächlich Realität ist, nämlich dass das Universum sich immer schneller und schneller ausdehnt, ja.
Das heißt, es muss einen Antrieb geben.
Genau, das heißt, es muss etwas geben, was die Ursache für diese beschleunigte Expansion des Universums ist. Und diese Ursache hat man dunkle Energie genannt, aber halt ohne zu wissen, was es tatsächlich ist. Ja. Und es gibt so zwei grundlegende Ansätze, um die dunkle Energie zu charakterisieren. Das eine ist die kosmologische Konstante. Das ist etwas, gehe jetzt auch nicht auf die Details an, kann man auch verlinken, habe ich auch schon was drüber geschrieben. Das ist das, was Albert Einstein damals an seine Gleichungen dran gepflastert hat und dann wieder weggestrichen hat, und heute ist es wieder drin. Also quasi eine Energie, die im Raum selbst steckt. Also vereinfacht gesagt, jedes Stück Raum hat eine gewisse Energie. Und je mehr Raum da ist, desto mehr Energie ist auch da. Das heißt, wenn das Universum expandiert und immer mehr Raum entsteht, ist auch immer mehr Energie, und diese immer mehr Energie führt zu noch mehr Expansion und zu noch mehr Raum und zu noch mehr Energie und zu noch mehr Raum und so weiter. Also man kriegt dann quasi damit so eine, genau das, was die dunkle Energie beschreibt. Das ist das eine, dass du quasi eben eine konstante Rate an Expansion hast. Das andere nennt sich Quintessenz. Und das ist eine quasi eine zeitlich variable Expansionsrate. Also dass tatsächlich eben diese kosmologische Konstante eben nicht konstant ist, sondern sich im Laufe der Zeit verändert. Das ist sehr vereinfacht gesagt, die Quintessenz. Und bis jetzt haben alle Messungen darauf hingedeutet, dass sich die dunkle Energie so verhält wie eine kosmologische Konstante. Und vielleicht ist diese neue Arbeit jetzt, hat jetzt Hinweise darauf gefunden, dass es vielleicht sich verhalten könnte wie die Quintessenz, aber da ich die Arbeit nicht kenne, kann ich es nicht konkret sagen, aber es klingt so danach, als wäre das so.
Ich verlinke es mal, kannst ja dann draufklicken. Mhm. Ja, mehr habe ich auch aus dem Universum nicht beizusteuern. Der Rest funktioniert alles hier auf dem Planeten.
Ja, na, ich habe auch ein paar noch Universumsgeschichten. Also ich habe vor allem Dinge aus dem Universum, die es nicht mehr gibt, nämlich Mars One ist gescheitert. Also mein Mars One war von Anfang an gescheitert, und es hat nie eine Chance gehabt, nicht zu scheitern.
Ist das Ding, was da abgestürzt ist? Ah nee, das war diese Himmelfahrtskommando gegen Geld.
Ja, also diese dubiose Geldverdienmasche eigentlich, wenn man es korrekt bezeichnet. Also Mars One war etwas, das ist so vor 5-6 Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt die Geschichte von Mars One schon ist. Ich habe 2015 drüber geschrieben, und ich glaube 2014 gab es das schon. Also auf jeden Fall schon einige Jahre alt. Da hat eine niederländische Stiftung, geführt von einem Unternehmer namens Bas Landstorp, hat gesagt, wir bringen Menschen auf den Mars, was ja prinzipiell jetzt nicht verwerflich ist, sondern eigentlich eine recht schönes Projekt ist, was ja auch, wie der Flug zum Mond, viele Raumfahrtagenturen und private Raumfahrtorganisationen sich zum Ziel gesetzt haben. Nur der hat halt das auf eine Art und Weise vorgehabt, in jeder Hinsicht komplett fragwürdig ist. Also erstens mal waren es keine ausgebildeten Astronauten und Astronautinnen, die da hochfliegen sollten, sondern du hast dich halt einfach im Internet beworben.
Ja, also
und
Und
haben wir gesagt, und dann hast du Gebühren bezahlt und so weiter, und dann bist du ausgebildet worden, und dann hätten es geheißen, es gibt dann eine große Fernsehshow, so Big Brother-mäßig, wo du dann irgendwie alle einsperrst, und dann wird das alles getestet auf der Erde, und dann fliegen die alle zum Mars, und dann bauen sie, dann wohnen sie dort, und dann sterben sie dort, weil nämlich kein Rückflug vorgesehen ist. Und das alles wird live übertragen, und mit den Einnahmen von diesem Fernsehdings, tralala, da wird das alles finanziert. Und sie war, glaube ich, schon für 2015 oder so war schon geplant, dass sie die ersten, dass halt irgendwie die Astronauten schon ausgebildet sind, und für 2015 wollten sie schon so Habitate auf der Erde bauen, also in der Antarktis, in der Wüste, damit die trainieren können. Und dann hätten schon 2018 die ersten Sachen zum Mars fliegen sollen, also wirklich eben Satelliten zur Kommunikation und dann eben andere Sachen halt, um Infrastruktur dort aufzubauen, und dann eben schon in den 2020er Jahren oder so dann tatsächlich eben auch Menschen zum Mars fliegen sollen. Aber das war natürlich komplett unrealistisch, was die da gesagt haben. Also wenn man sich, braucht sich nur anschauen, wie die wie die Statistik der echten Marsmissionen ausschaut, ja. Also das ist wahnsinnig schwer. Also die einzigen, die tatsächlich verlässlich auf dem Mars landen können, waren bis jetzt waren die USA. Ja, also mehr als 50% aller Mars-Missionen sind nicht erfolgreich. Ja, die Hälfte, ungefähr, also ziemlich genau die Hälfte der Mars-Missionen scheitern.
Haben die welche verschwiegen zwischendurch? Ich kenne nur die eine, die abgestürzt ist, weil sie zu blöd waren, das metrische System zu nutzen.
Naja, es waren schon einiges. Ich meine, die Briten zum Beispiel hatten mal Beagle 2 hingeschickt, die sind vielleicht irgendwie auf dem Marsboden gekommen, da gab es aber keinen Kontakt, die Russen haben es alle nicht geschafft, ja. Das sind ja nicht immer so spektakuläre Fehlschläge wie die eine, wie dieser Polar Orbiter, glaube ich, hieß der halt irgendwie aufgrund dieser metrischen Systems Schwierigkeiten nicht hingekommen ist, sondern viele, die explodieren dann schon in der Umlaufbahn, also die kommen nicht mal bis richtig ins All hinauf, ja, da ist die Rakete kaputt, oder eine, die zum Marsmond Phobos fliegen hätte sollen, Phobos Grant von den Russen, die ist wieder zurück ins Meer auf der Erde gefallen und so weiter, okay. Also dann fallen die aus oder dann funktioniert die Technik nicht, also die einzigen, die sanfte Landungen auf dem Mars geschafft haben, waren die Amerikaner, und alle anderen haben es nicht geschafft, also es ist verdammt schwierig, zum Mars zu fliegen. Es ist verdammt schwierig, Menschen zum Mars zu bringen. Das ist nicht ein Flug von ein paar Tagen wie bis zum Mond. Da bist du monatelang im All. Du musst irgendwie mit der kosmischen Strahlung klarkommen. Der Mars, also das Weltall und der Mars ist nicht geschützt vor der ganzen kosmischen radioaktiven Strahlung. Am Mars leben. Ich meine, wir haben es noch nicht mal geschafft, auf der Erde ein Habitat zu bauen, das wirklich unabhängig funktioniert vom Rest der Welt. Also
nicht heimlich irgendwie was reinschmuggeln müssen. Ja.
Also das ist halt komplett, also alle Raumfahrtexperten, alle Wissenschaftler haben gesagt, das ist komplett irre, das funktioniert so nicht. Also das funktioniert nicht, und die werden nicht mal bis ins All kommen, und wenn sie ins All kommen, dann werden sie alle sterben. Ja. Also das war so, die werden nicht ins All kommen. Und das war halt, ich habe es damals, 2015, habe ich geschrieben, dass Mars One ist eine PR-Aktion, die nicht durchdacht ist, nicht nachhaltig geplant ist und moralisch fragwürdig ist. Ja, also es war im Prinzip nur halt irgendwie PR, dann haben die auch nichts gemacht, weil so eine Mission muss man ja auch lange vorbereiten. Ja, du musst gucken, dass du eine Bodenstation hast. Du musst die Technik irgendwie bauen oder halt dann in dem Fall anmieten von den Leuten, die sie haben, ist alles nicht passiert. Es ist nichts gebaut worden, es ist nichts irgendwo hingeflogen worden. Das Einzige, was es gab, waren halt diese ganzen Leute, die sich halt davon diesem Mars One Ding halt überreden haben lassen, die sich dann irgendwie die quasi als Astronauten dann rumgelaufen sind und überall dann halt Werbung für das Ding gemacht haben. Und ja, der Firma, die halt dann der Fernsehsender, der diese Sendung machen wollte, ist auch abgesprungen, und dann haben sie eben eine Aktiengesellschaft gegründet, um da nochmal tatsächlich Geld aufzutreiben. Und diese Aktiengesellschaft, die ist eben auch vor ein paar Tagen pleite gegangen. Aber das Tragische ist ja,
ne? Ja, für die da Kohle hingezahlt haben.
Also. Das Tragische ist ja, es ist ja noch nicht vorbei. Also dieser, ich weiß nicht, ob man sich jetzt irgendwie Strafe macht, wenn man es Betrug nennt, aber darum nenne ich es jetzt mal nicht Betrug. Aber diese ganze Masche, die geht halt noch weiter. Ja, es ist jetzt für 6. März ist eine Pressekonferenz angekündigt, wo drin steht in dieser Ankündigung, dass dann jetzt irgendwie ein neuer Investor vorgestellt wird. Ich habe keine Ahnung, der ist jetzt wieder ein anderer Kandidat, über den reden wir am besten erstmal gerade nicht. Aber ich fand das ganz ganz interessant, was dann da drin stand. Da stand, mit diesem neuen Investmentplan, Mars One Ventures will establish a marketing machine, creating continuous content about these activities und so weiter. Also da steht gar nichts mehr von, wir fliegen zum Mars, und da steht hier, wir machen hier PR für den Flug zum Mars. Also, und das ist halt, mich ärgert das einerseits. Das ist
komisch, ne?
Ja, also das ist halt irgendwie, das ist, welche bescheuerte Firmen, die den Leuten Geld aus der Tasche ziehen, gibt's ja zuhauf. Ja. Das ist ja jetzt nicht das, was mich ärgert. Mich ärgert's halt, dass halt hier wirklich die Faszination der Menschen ausgenutzt wird, weil die Leute, ich meine, musst du dir mal vorstellen, die Leute, die sich da anmelden, die sind ja wirklich davon überzeugt, die machen das ja, weil sie davon ausgehen, dass das passieren wird, dass sie zum Mars fliegen.
Ja, und aber die machen das. Sind die damit nicht auch selbst schuld? Also
ja und nein. Aber was mich ärgert ist, du musst dir mal vorstellen, das sind Leute, die machen das in dem Wissen, dass sie nicht zurückkommen werden. Da gab es ja damals 2015, wie das dieser mediale Hype am höchsten war über Mars One, gab es ja jede Menge Interviews eben mit den österreichischen Mars-Astronauten, mit den deutschen Mars-Astronauten in allen Zeitungen hast du lesen können, die da irgendwie ausgewählt worden sind unter den letzten 100 oder so. Und die haben alle gesagt, ja, da waren wirklich Interviews dabei, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, die sitzen da mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Lebenspartnern und sagen, ja, ich fliege zum Mars und hier, mein Kind bleibt da, meine Eltern bleiben da und die können mir im Fernsehen zugucken, wie ich krepiere. Also das ist, da musst du wirklich schon extrem, extrem überzeugt sein davon, extrem fasziniert sein davon. Ja, also es muss wirklich halt
extrem bekloppt.
Ja, ich bin mal ein bisschen zurückhaltend, dass jetzt irgendwie so bekloppt sind. Du musst halt einfach, das muss wirklich dein ganz, 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 ganz großer Traum sein, dass du alles dafür aufgibst. Und dieser Traum wird halt da von dieser Firma halt mit Füßen getreten. Weil wenn dann das jetzt eh seit 5 Jahren schon nichts passiert und dann hier die Pleite geht und der nächste Investor, das wird auch pleite gehen und dann irgendwann ist halt dann dein ganzer Traum, für den du tatsächlich dein Leben aufs Spiel gesetzt hast oder dein Leben aufgegeben hättest, ist halt dann komplett im Arsch und dann hast du den Traum vielleicht nicht und dann hast du einen ganzen Haufen Leute, die eigentlich vom Weltraum fasziniert gewesen wären, die jetzt da nicht mehr fasziniert sind.
Also ich bewundere da deine Empathiefähigkeit. Ich bin da ja wesentlich gnadenloser. Ich denke mir wirklich, also wer so bescheuert ist, sich da zu investieren, ohne vorher vielleicht mal zu prüfen, ob diese Firma überhaupt die Mittel haben kann, dich zum Mars zu schicken, der hat es auch nicht besser verdient, als derart enttäuscht zu werden.
Ja, es ist
also,
halt...
Wenn ich sorry, aber da, weißt du, um über den Tisch gezogen, also zum Betrug gehören immer zwei. Einer, der betrügt und einer, der sich betrügen lässt. Und ich habe oft wenig Mitleid mit Menschen, die auf so ein Riesending reinfallen. Wenn die Oma am Telefon abgezockt wird, da habe ich Mitleid. Aber mit Leuten, die einfach irgendwie in so einer Wahrnehmungsblase existieren und genügend Geld haben, da mitzumachen, da zu investieren, und dann aber nicht überreißen, dass das alles ein groß angelegter, ja, vielleicht noch nicht mal Schwindel, sondern das, ne, so wie damals in der New Economy, wo sich auch alle eingebildet haben, das könnte alles funktionieren. Ich habe da echt wenig Mitleid.
Ja, du wirst schon recht haben, dass noch ein paar dabei sind, mit denen man kein Mitleid haben muss. Also ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert, ja, was da noch an Aktivitäten bei Mars One tatsächlich herrscht, vor allem von den Leuten, die halt da irgendwie quasi sich mitgemacht haben. Ich habe dann einen Artikel in einer österreichischen Zeitung gefunden, aktuell, also von Ende Januar. Da geht irgendwie als einziger Österreicher, ich zitiere jetzt, als einziger Österreicher hat es der Lammertaler Günter Gollob geschafft, bei 200.000 Bewerbern für das Projekt Mars One unter die Top 100 zu kommen, was schon der erste Schwachsinn ist. Also hat sich auch rausgestellt, diese 200.000 Bewerber, das war die Zahl, die Mars One selbst kolportiert hat. Das waren, glaube ich, die Aufrufe auf der Homepage. Okay. Irgendwie beworben haben sich, glaube ich, irgendwie 2.000 oder irgendwie sowas. Also ja, jedenfalls geht es dann weiter. Und dann sagt er hier, dieser österreichische Mars-Astronaut sagt dann, ich stehe kurz vor der finalen Entscheidung, ob ich eine Runde weiter bin. Ein preisgekrönter Dokumentarregisseur begleitet mich seit genau 3 Jahren bei meinen Vorbereitungen für die Auswahl. Dieser möchte im Dokumentarfilm, der dann 2020 in die Kinos, ins TV kommen wird, auch einen Bezug zu meiner Heimat herstellen. Ja, also da, der hat anscheinend schon einen Weg gefunden, wie er das quasi halt irgendwie noch kommerzialisieren kann, ja, was er da macht. Und ein bisschen tragisch war dann der letzte Satz, wo dann angekündigt wird, dass er eben hier Vorträge hält in Österreich über das, was er tut. Und zusätzlich, hört auf der Artikel, zusätzlich wird der gebürtige Lammertaler zuvor noch in der neuen Mittelschule St. Paul vor etwa 120 Kindern sprechen. Also da wird dann quasi dieser ganze Schmafu dann noch
forterzählt. Ja.
Genau, also das ist dann schon ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hat sich dann bei Twitter, hat sich dann noch irgendwie noch einer von den deutschen Mars-Astronauten mal bei mir gemeldet, aber weiß ich, vielleicht haben wir ja Leute dabei unter der Hörerschaft, die da mehr Einblick haben, was da alles tatsächlich abgeht bei Mars One oder ja, inwieweit das Sachen sind, die Leute dann quasi selbst organisieren. Ja, oder halt
inwieweit das tatsächlich Leute sind, die da tatsächlich, wie du sagst, so einen großen Traum haben, der jetzt geplatzt ist, oder einfach nur Leute, die gesagt haben, ja, ich mach da mal mit, es kostet mich ja nichts, ich glaube, also alles, was du investieren musst, bist du selbst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder musste man was bezahlen?
Ne, du musst das schon, das ist halt eine Frage. Also ich habe da jetzt keinen Einblick, du musst auf jeden Fall mal irgendwie so eine Registrierungsgebühr bezahlen, die aber jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß ist. Und dann gab es sobald ich das verstanden habe, ist glaube ich in der Zeit oder in irgendeiner oder bei Heise, irgendwo in einer Medium, das mir jetzt per se nicht unseriös vorkam, habe ich gelesen, dass du tatsächlich dann, du musst dann von den vielen Leuten, die sich dann quasi da beworben haben, die mussten irgendwie gerankt werden. Und das ist jetzt nicht so nach, keine Ahnung, da gab es keine Fitness oder nach sonst irgendwas, nach Wissen, sondern im Wesentlichen gab es dann eben auch ein Ranking-Kriterium, war halt auch, wie viel Geld du da jetzt quasi im Shop ausgegeben hast, okay, und wie viel Tokens du gekauft hast oder irgendwie sowas. Also
ja, das klingt dann wieder mies. Weil was ja auch noch vorstellbar wäre, ist, dass da jede Menge Leute hingegangen sind, die gesagt haben, naja, das wird sowieso nicht funktionieren, aber ich mache da jetzt mal mit, weil wenn ich in den Endspurt komme, kann ich das wiederum kommerzialisieren, so wie der Typ das da aus Österreich gemacht hat oder zumindest vorhatte.
Aber da muss ich sagen, ich habe mich da nie beworben, ich kenne auch niemanden persönlich, der da mitgemacht hat, da habe ich jetzt zu wenig Einblick in, was konkret abgelaufen ist. Das müsste man vielleicht nochmal genau recherchieren oder vielleicht hat es auch schon jemand getan und von den echten Raumfahrtexperten, vielleicht gibt es da schon Literatur dazu, das müssten wir jetzt nochmal genau anschauen. Aber wie gesagt, also ich bleibe bei meiner Vorhersage, die ich 2015 gemacht habe, Mars One wird niemals auch nur irgendwo, wenn keine 10 Meter mal, über den Erdboden sich erheben.
Geschwindigkeit erzeugen, ja.
Also wenn er sich irgendwo ein Büro im obersten Stock von dem Hochhaus kauft, ja, aber höher wird diese Mission nicht rauskommen.
Schönste Arbeit der letzten Woche. Deutsche und britische Wissenschaftler haben festgestellt, Bier auf Wein, das lass sein. Stimmt nicht. Ja, sie sind wirklich hingegangen, es gibt ja diesen alten Spruch, Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. Sind hingegangen, haben sich mal ein paar Probanden geholt, haben jedem dieser Probanden 2,5 Liter Bier verabreicht, danach 4 große Gläser Weißwein. Das Ganze haben sie dann eine Woche später umgekehrt gemacht und es gab auch eine Kontrollgruppe. Die haben entweder nur Bier oder nur Wein, aber dieselbe Menge Alkohol bekommen und dann wurden sie gefragt, wie geht's euch denn? Auch Essen wurde kontrolliert und sowas. Stellt sich raus, alles Quatsch. Der Spruch wird jetzt umgedeutet zu Bier auf Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir.
So. Ja, also
wäre das einfach eins für alle Mal auch wissenschaftlich geklärt, dass dieser Mythos, dass man kein Bier nach einem Wein trinken soll, dass das schlimmer, den Kater schlimmer machen würde.
Also, ich wusste
aber auch schon so, habe ich selbst schon
mal. Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt schon zu dem Thema habe ich schon einige andere Arbeiten, kann das gerade nicht mehr aus dem Gedächtnis zitieren, aber es ist auf jeden Fall, ich meine, zu dem, was du sagst, klar, im Wesentlichen kommt halt drauf an, wie viel Alkohol geht in dich rein und das bestimmt dann, wie gut es dir geht oder nicht. Ja. Aber natürlich gibt schon, wenn ich jetzt quasi mit einem starken Wein anfange, der irgendwie, weiß ich, 20% hat Wein 20%?
Nein, das ist dann eher Likör.
Oder 15% oder weiß nicht, aber halt irgendwie, wenn ich jetzt quasi hier mit der Flasche Wein anfange mit 15% und dann danach halt irgendwie Bier mit 4% trinke, ist das ein Unterschied, als wenn ich jetzt quasi mal mit zwei leichten Bieren anfange, weil dann habe ich gleich mal am Anfang enorm viel Alkohol in mir drin und dann ist es mir wahrscheinlich auch egal, dann haue ich noch irgendwie 10 Bier hinten nach, weil eh schon alles egal ist und ich schon so eh schon besoffen bin.
Was aber ein psychologischer Effekt ist.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, spielen psychologische Effekte eine Rolle bei sowas, aber von rein vom Alkohol her ist es halt, ja, Alkohol ist halt drin. Ja. Es gibt halt noch diese Geschichte, diese
Phenole und sowas, ne?
Ja, was halt irgendwie, wenn es halt das, ob es jetzt klarer Alkohol ist oder halt irgendwie nicht klarer Alkohol, ja, weil die Stoffe da drin noch irgendwie einen Einfluss haben können, aber ansonsten, ob jetzt irgendwie zuerst ein Wein und dann Bier oder umgekehrt. Ich meine, ich trinke sowieso keinen Wein, aber das tatsächlich ja. Also wir raten euch, trinkt
einfach nicht zu viel.
Genau, das ist ein guter Rat.
Stimmt, es gibt ja noch so einen Mythos, dass wenn man den ganzen Abend nur Bier trinkt, also das Durcheinandertrinken ist ja auch sowas. Ne? Durcheinandertrinken würde es schlimmer machen. Stimmt auch nicht. Durcheinandertrinken, das habe ich bei Quarks vor Jahren schon mal gesehen. Durcheinandertrinken führt nur dazu, dass das Trinken nicht so langweilig ist und du dadurch mehr trinkst. Wenn du den ganzen Abend nur Bier trinkst, wird's dir irgendwann so ein bisschen fad. Machst du dazwischen aber mal einen Wein oder einen Cocktail oder so, schmeckt auf einmal das Bier wieder und dadurch steigt insgesamt die Menge Alkohol, die du zu dir nimmst, auch ein
psychologischer Effekt. Genau, also das ist auch wieder psychologisch. Oder auch normalerweise, wenn ich jetzt hier bei einem schönen, gediegenen Abendessen bin, dann trinke ich halt irgendwie zum Abendessen meine paar Biere oder meine Flasche Wein, aber ich fange jetzt da nicht an, hier wild irgendwie Cocktails und Shots und alles an. Das mache ich halt irgendwie eher auf einer Party, wo es sowieso schon mehr abgeht, wo ich dann so die Situationen, wo man irgendwie wild durcheinander säuft, das sind auch die Situationen, wo man eher um 5 Uhr morgens stockbesoffen nach Hause kommt und nicht die, wo man irgendwie mit der Lebenspartner beim Abendessen sitzt oder irgendwie sowas, ja. Also genau. reden wir noch über andere Sachen, die es nicht mehr gibt. Und zwar wieder auf dem Mars. Und diesmal tatsächlich auf dem Mars. Also wir reden von den Leuten, die es schaffen, Sachen auf den Mars zu bringen, nämlich der NASA. Und die haben etwas auf den Mars gebracht im Jahr 2004, das wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend war. Und zwar der Mars Rover Opportunity. Mhm. Und der ist jetzt tot.
Woran so. Ist er gestorben?
Ja, es ist im nee, also an Altersschwäche vermute ich mal. Also tatsächlich ist Opportunity schon, hat seit 10. Juni schon keine Nachrichten mehr geschickt, aber man hat zudem noch weiter probiert, um zu schauen, ob der noch redet und was macht, hat aber nichts mehr gemacht. Und ja, dieses Ding, also man muss sich wirklich überlegen.
15 Jahre ist schon ordentlich, ne?
Ja, 15 Jahre ist wirklich ordentlich, vor allem man hat das Ding gebaut auf 90 Tage.
Oh.
Also ja. Also insofern ist das extrem beeindruckend, was dieses Ding gemacht hat. Ja, also wie lang, ich weiß nicht, wie weit der über den Mars gefahren ist. Ich glaube, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, dass Opportunity, oder war es der andere Rover, nein, der ist glaube ich schon länger tot, war aber schon vermutlich Opportunity, dass er seinen ersten Marathon geschafft hat. Ja?
Ja.
Also wirklich, und klingt jetzt wenig, ich meine, ich schaffe einen Marathon in 3,5 Stunden, der hat halt irgendwie 14 Jahre gebraucht dafür, aber der fährt ja auch mit einer ganz anderen Geschwindigkeit darum.
Dass man nur so kurze Distanzen zurücklegen kann auf dem Planeten. Eigentlich wäre es ja geil, man könnte da rumfliegen und gucken und hier mal landen, da mal so.
Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, ob das Ding jetzt schon auf dem Mars ist, ob das ein Teil von der InSight-Mission ist oder ob das erst bei der nächsten kommt, aber irgendwo gibt es eine Mission, wo tatsächlich so eine kleine Drohne dranhängt, also wo man dann wirklich so ein bisschen so durch die Gegend fliegen kann.
Aha, wow.
Aber das habe ich habe das irgendwas am Rande irgendwo mal gehört in einem Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ist, eins ist, das noch fliegt, hinfliegen muss oder schon da ist. Ich glaube, wenn es da wäre, hätte man schon was gehört.
Ja, wahrscheinlich,
aber ne? Hier Mars-Drohne. Forscher wollen Mars mit Hightech-Drohne erkunden. Die Mars 2020-Mission ist das, genau. Da soll so eine Hubschrauber-Drohne mitfliegen. Und ich vermute mal, sie wird 2020 starten, wenn sie Mars 2020 heißt.
Ich bin gespannt, ja.
Ja klar, dann ist das Problem ist halt, du hast halt nicht viel Atmosphäre auf dem Mars.
Stimmt, halt dann, ja. Du brauchst riesige Rotoren dann dafür, ne, um ein kleines
wahrscheinlich, Gewicht, ich habe jetzt ich habe keine Ahnung, wie weit das Ding jetzt geplant ist und so weiter, aber klar, das ist natürlich das, was du willst. Du willst halt am Mars dann auch irgendwie mal rumfliegen können und weitere Distanzen zurücklegen können, damit du halt wirklich was siehst. Und ich meine, es hat schon Opportunity und der Rover und der andere.
War Opportunity nicht der das Wasser da gefunden hat auch?
Ach, wir haben doch alle Wasser gefunden dort. Ich glaube, einmal im Jahr muss eine Mars-Sonde Wasser finden, sonst wird sie abgestellt. Aber
wenn das Ding auf 6 Wochen ausgelegt war, wie lange mag dann erstmal eine Maschine halten, die auf 15 Jahre ausgelegt ist?
Ja, also das mit dem Auslegen ist meistens auch immer ein finanzielles Ding. Also wie gesagt, wir haben jetzt mal Geld, um das Ding betreiben für zu lange. Und dann meistens gebaut werden die werden das jetzt nicht irgendwie mit Tesa zusammentackern und denken, ach, das hält schon ein paar Wochen, sondern die bauen das schon so, dass es halt ordentlich hält. Und das Limitierende ist.
Du brauchst ja immer Personal und Technik auf der
Erde. Genau. Also ich meine, das Limitierende ist halt meistens Treibstoff, wenn es im Weltraum irgendwie rumfliegt, oder Kühlmittel, wenn es ein Teleskop ist, das gekühlt werden muss, weil es ist halt irgendwann aus. Ja. Oder halt dann oft Geld, um halt einfach die Mission am Laufen zu halten. Du musst mit dem Ding reden, du musst das Ding überwachen, du musst da irgendwie, du musst die Wissenschaftler bezahlen, die mit den Daten arbeiten und so weiter. Und das gibt halt auch jede Menge andere Sonden. Und irgendwie so alle, regelmäßig, wenn dann alle NASA-Missionen, bei der ESA wird es nicht anders sein, halt quasi wieder evaluiert, dann wird neu gereiht und wer halt nicht hoch genug kommt, der fliegt raus.
Ach, es ist schade.
Ja.
Für die Raucher habe ich was Interessantes. Australische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Tabakerhitzer nicht gesünder als Zigaretten sind. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Es gibt ja so
was ist ein Tabakerhitzer?
Es gibt Feuerzeug? Drei Möglichkeiten, sich Nikotin zuzuführen. Also gibt noch mehr, auch Kaugummi und sowas, aber die lasse ich mir weg. Normale Zigarette.
Schnupftabak.
Dann diese Vaporisatoren, wo du dann irgendwie so Flüssigkeiten drin hast, wo auch Nikotin drin sein kann. Und es gibt auch noch so Gerätschaften, da kommt irgendwie so eine Art Zigarette rein, da wird der Tabak aber nur erhitzt, also verdampft.
Okay.
Und du atmest halt dieses Kondensat ein oder wie man das nennt. Aber es ist keine Verbrennung. Also ne, normale Zigarette hat eine unvollständige Verbrennung, das Ruß und sowas kommt da ja mit rein. Und das wird den Rauchern verkauft als, das ist die gesündere Alternative. Also du musst nicht mit dem Rauchen aufhören, du hast halt immer noch so ein Rauchgefühl, ne, was ja für Raucher wichtig ist, also dass du auch was, dieses Zigarettengefühl, diesen Zigaretteneindruck hast. Aber es sei nicht so ungesund wie eine normale Zigarette. Und das scheint nicht zu stimmen.
Okay.
Die haben unterschiedliche Dampfarten, also sowohl dieses Vapen heißt das, als auch diese Tabakerhitzer, als auch normalen Zigarettenrauch, Lungenzellen ausgesetzt, nee, andersrum, Lungenzellen diesem Zeug ausgesetzt, und Schädigung war überall gleich stark. Das heißt, wer einen Tabakerhitzer nimmt, weil er meint, er würde sich was Gutes tun, kann auch ruhig wieder zur normalen Zigarette greifen. Das sieht wenigstens nicht ganz so albern aus.
Ich habe so ein Ding noch nie gesehen, Tabakerhitzer. Ja, schon nicht so aus wie die Vape-Dinger, aber...
Naja, die sehen auch aus wie so Vape-Dinger. Da steckst du dann so, sieht aus wie so ein Pfeifenfilter vorne rein. Weißt du, steckst dann einfach so ein Tabakbehältnis in deine Zigarettenspitze und ja... Da wird halt keine Flüssigkeit verdampft, sondern Tabak verdampft.
Was anderes ist das? Gut, dann mache ich das nicht.
Nee,
gut.
Lass mal. Ist gut, eh Quatsch. Mein.
Ja, noch ein totes Weltraumding habe ich.
Du hast nur tote Sachen dabei.
Ja, es ist irgendwie, wie immer, wenn sie alle aufregen, dass die ganzen Schauspieler der Reihe nach sterben. Hier sterben jetzt der Reihe nach alle Weltraummissionen. Kepler, das schöne Kepler-Weltraumteleskop. Mhm. Auch weg.
Auch weg. Wo ist es hin?
Ja, das hat keinen Bock mehr gehabt, man ist weggeflogen. Nee, das war, in dem Fall war es auch absehbar, dass Kepler Weltraumteleskop, über dessen Arbeit wir vermutlich schon lange oft gesprochen haben hier, ja, weil es halt wirklich coole Sachen gemacht hat. Also, dass auch wieder ein Weltraumteleskop der NASA, das Teleskop, das uns tatsächlich die großen Durchbrüche gebracht hat bei der Erforschung von Exoplaneten, weil eben mit Kepler, dank Kepler, tatsächlich diese Planeten in großem Maßstab gefunden worden sind. Bis dahin hatten wir die ganzen Exoplaneten, also die Planeten anderer Sterne, immer erst von der Erde aus beobachten müssen, und das war mühsam und hat lange gedauert. Und wir haben halt dann bevor Kepler gestartet ist, Kepler ist gestartet 2009, da hatten wir vermutlich so ein paar hundert Planeten ungefähr gekannt, ja, größenordnungsmäßig. Und jetzt sind wir bei ein paar tausend, ja, also dank Kepler, und die meisten davon hat Kepler gefunden im Weltall. Das heißt,
ich habe übrigens gerade beschlossen, dass ich die Sendung Tod im All nenne, weil du die ganze
Zeit. Sehr schön, ja. Und wie gesagt, also das Kepler hat wirklich die Planeten, also die bestätigten Planeten, die Zahl der bestätigten Planeten tatsächlich um eine Größenordnung erhöht und dann die Planetenkandidaten noch ein paar Größenordnungen drüber. Also es war eine wahnsinnig wichtige Mission, eine historisch wichtige Mission für unser Verständnis des Weltalls, und auch hier eben das Problem, dass halt, ja, das Teleskop hat halt auch nicht, in dem Fall war es das Teleskop, das kaputt ging. Also damit Kepler die Arbeit machen kann, die es gemacht hat, muss es natürlich in der Lage sein, möglichst exakt in eine bestimmte Richtung zu gucken. Ja. Weil wenn das irgendwie hin und her wackelt, dann sieht es nichts. Ja, also es muss wirklich exakt ausgerichtet werden. Und das macht man mit Reaktionsrädern. Also das ist so. Reaktionsräder? Ja, das ist halt, du hast ja im Weltall, du kannst es ja nicht irgendwo hinstellen im Weltall, ja. Das heißt, du hast so Kreisel im Wesentlichen, ja. Das ist ein Rad, das sich halt einfach ganz schnell dreht, ja, und dann durch die Drehimpulserhaltung bleibt es halt dann. Also du brauchst halt sehr viel Kraft, um einen Kreisel quasi in eine andere Richtung zu schieben.
Ja.
Also Gyroskop heißt das Ding, glaube ich. Was ist da? Es gibt einen gyroskopischen Effekt. Und wenn du da jetzt irgendwie so Reaktionsräder hast, die halt dann entsprechend schnell drehen können, dann kannst du halt mit sowas so ein Teleskop sehr gut ausrichten. Und da hat Kepler einen Schwung davon gehabt, und die sind halt alle da rein rausgefallen, weil halt Dinge ausfallen, wenn man sie lang genug benutzt und nicht reparieren kann. Und das hat man so, man hat es dann, das war, glaube ich, die ersten 2012, glaube ich, ist das erste schon ausgefallen, und dann sind die nächsten immer ausgefallen, bis man dann, 2013 hat man es dann geschafft. Also da wäre Kepler eigentlich schon, waren so viele von diesen Rädern ausgefallen, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert hätte. Aber Wissenschaftler sind kreativ und haben dann einen Weg gefunden, das trotzdem noch zu stabilisieren, und zwar haben sie den Strahlungsdruck der Sonne benutzt, ja, also okay. Das Licht der Sonne drückt ja auch, übt auch einen Druck aus,
ja,
weil vereinfacht gesagt, du schmeißt Photonen irgendwo hin und die prallen zurück.
Das heißt, einfach haben, gesagt. Im Grunde so, wie man bei Sturm an der Atlantikküste sich gegen den Wind lehnen kann, haben sie Kepler gegen den
ganz vereinfacht gesagt, haben sie das gemacht und dann halt mit den restlichen Reaktionsrädern, die haben halt nicht genug Reaktionsräder gehabt, um das komplett zu stabilisieren, aber ein paar haben sie noch gehabt und haben halt dann die ausgefallenen Reaktionsrädern quasi durch den Druck des Sonnenlichts ersetzt und haben dann so noch weiter beobachten können und dann haben sie dann auch, weil halt die Genauigkeit nicht mehr gereicht hat für die Exoplanetenbeobachtung, haben sie halt dann andere und auch nicht mehr in die Richtung gucken konnten, weil sie halt nur durch den Druck halt in die richtige Richtung schauen konnten das Teleskop nicht mehr so richtig hindrehen, haben halt dann andere Sachen erforscht. Ja, also haben dann auch Galaxien und Supernova und so weiter, alles versucht, Sterne, also alles, was es gibt, noch mehr zu sehen im Weltall, außer Planeten. Und dann, wie gesagt, dann ist irgendwann auch der Treibstoff ein bisschen ausgegangen, dann ist bisschen das Geld, war auch, hab nicht mehr gewusst, ob man es ausgeben will. Und tatsächlich ist dann eben im Oktober 2018 tatsächlich der Treibstoff komplett ausgegangen gewesen. Dann ging gar nichts mehr. Dann hat man Mitte November 2018 das letzte Bild von Kepler, nicht von Kepler, sondern Kepler hat sein letztes Bild gemacht. Und ein Selfie. Nee. Genau. Nee, also ein letztes Bild hat nochmal quasi, man kann sich das auch, wenn wir es verlinken, kann man sich das anschauen. Es schaut jetzt nicht wirklich beeindruckend aus, weil es quasi Rohdaten sind, die man das sieht, mit ein paar Kamerafehlern drin und so weiter. Aber sind halt ja Sterne. Und dann mittlerweile jetzt ist es quasi offiziell beendet, die Mission. Also dieses Bild hat man jetzt bekommen, das drum ist jetzt nochmal in den Nachrichten gewesen, aber jetzt ist die Mission Kepler offiziell beendet und wir warten alle gespannt auf die nachfolgenden Weltraumteleskope, beziehungsweise eins ist ja schon da, das haben wir sicher auch drüber geredet, über TESS.
Ja, die Frage wäre nämlich, fehlt Kepler jetzt oder haben wir schon
den gleichen natürlich, je mehr Dinger da im All rumfliegen und ins All gucken, desto besser. Also es fehlen immer Teleskope, zumindest aus Sicht der Astronomen. Aber wir haben jetzt quasi schon eins, das den Job von TESS macht, nämlich den Job von Kepler macht, nämlich TESS. Das ist, wann ist TESS gestartet? Auch, ich glaube, früher, 2018, wenn ich mich erinnere. Wir haben sicher eine Folge dazu gemacht oder in einer Folge drüber geredet. Das TESS ist genau April 2018. Der Transiting Exoplanet Survey Satellite, der also im Prinzip das macht, was Kepler gemacht hat, nur halt jetzt mit ein bisschen neuerer Technik.
Genau.
Und dann wird irgendwann vielleicht doch nochmal das James Webb Teleskop kommen, das ja auch schon lange verschoben worden ist, aber irgendwann wird es ins All fliegen, das wird gebaut und es ist schon viel gebaut, also das wird auch kommen, vermutlich in 2 Jahren oder so und das wird dann halt das neue Megateil im Weltall werden, also das wird wirklich einen 6,5 Meter großen Spiegel haben, ja, also das wird dann wirklich.
Ich finde das überhaupt schon faszinierend, so einen riesigen Spiegel da hoch zu schaffen.
Ja, also das meine, der ist auch mit dann auch, ja, ich meine, das ist schon, ja, da ist viel faszinierend. Aber das, also es sind schon Teleskope wieder in Planung und auf dem Weg. Also wir sind jetzt nicht blind geworden da oben, aber natürlich ist es schade, dass so ein wirklich revolutionäres Ding wie Kepler eben jetzt nicht mehr ist. Kepler ist tot zum zweiten Mal und zum zweiten Mal ist es ein Verlust für die Astronomie.
Währenddessen haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, wie man Alzheimer rückgängig machen kann.
Okay.
Und zwar haben sie gefunden, dass in Alzheimer-Gehirnen die Glutamatrezeptoren verschwinden und sich zurückbilden. Und ein paar Forscher in den USA haben jetzt einen Mechanismus gefunden, einen sogenannten epigenetischen Mechanismus. Epigenetik ist, dass nicht die Gene verändert werden, sondern die Aktivität der Gene verändert wird. Also welches Gen wird wie ausgelesen und so. Das passiert über Enzyme, die dann, ne, ich weiß nicht, ob du so, ne, wenn wenn das Genom abgelesen wird, das machen halt Enzyme, die so. Was sie gemacht, also die haben halt rausgefunden, so, Glutamatrezeptoren sind ein Problem, haben dann 3 Injektionen, das Ganze im Mausmodell allerdings noch, wir sind noch im Mausmodell, haben 3 Injektionen mit passenden Enzymen in die Mäuse getan und zack, waren die Glutamatrezeptoren wieder aktiv, also sind neue Glutamatrezeptoren produziert worden und die Hirnfunktion hat sich verbessert. Die Mäuse sind halt nicht mehr ganz so vergesslich gewesen, wie sie vorher waren. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind Menschenversuche.
Ja,
großflächige Menschenversuche. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das sogar so eine Ethikkommission relativ zügig abnicken dürfte, weil letztendlich ist Alzheimer eine Erkrankung, die ist fortschreitend, die lässt sich praktisch nicht aufhalten. Das heißt, den Zustand der Austherapiertheit, das ist ja mal so ein bisschen das Problem. Du musst ja austherapiert sein, bevor mit an dir rumexperimentiert werden darf. Den Zustand der Austherapiertheit könnte bei Alzheimer, könnte ich mir vorstellen, ist schon relativ früh erreicht. Von daher bin ich mal gespannt, ob diese Umkehrung des Alzheimer-Prozesses vielleicht in den nächsten 10 Jahren tatsächlich schon mal irgendwie am Menschen positive Ergebnisse zeigt.
Ja. Das wäre schön, wenn man das mal in den Griff kriegen würde.
Stell dir vor, Alzheimer wäre kein Problem mehr.
Ja, das ist, ich hoffe, dass das irgendwie, dass es noch klappt, bevor ich das kriege.
Ja,
aber
bevor unsere Eltern.
Natürlich ist es auch allen zu wünschen, die schon darunter leiden. Aber es ist halt, ich meine, es ist schön zu sehen, dass es halt wirklich so, ich habe das Gefühl, dass das gerade bei Alzheimer, ich meine, ich kenne mich mit medizinischer Forschung wirklich nicht wirklich gut aus, aber ich habe das Gefühl von dem, was man immer so hört, dass das wirklich eine Krankheit ist, wo die Chancen, dass wir sie in den Griff kriegen, nicht schlecht stehen.
Wir wissen zumindest sehr viel über diese Krankheit. Also das ist, das fällt mir so auf. Also auch über die insbesondere die Podcasts mit den für die Helmholtz-Gemeinschaft. Da habe ich ja auch gelegentlich mal hier am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen zu tun und so. Und das dein Gefühl habe ich auch. Also zumindest so aus Laiensicht sieht das nicht so schlecht aus, wie man meinen würde.
Dann hoffen wir das Beste.
Ja.
Ich habe noch etwas über Sport. Jetzt sind wir langsam an. Ja, Sport ist jetzt auch abgeschafft. Ja.
Mord.
Nee. Wir sind jetzt vermutlich gerade bei der Zeit im Jahr, wo alle, die mit den Neujahrsvorsätzen angefangen haben, jetzt langsam wieder aufhören mit Sport.
Wo ich witzigerweise jetzt am Wochenende, letztes Wochenende dachte, ach Mensch, Mitte Februar, dann kannst du ja auch wieder ins Fitnessstudio gehen.
Ja.
Weil die anderen sind weg.
Ja. Also tatsächlich ist es so, bei mir ist es gerade ganz tragisch. Ja. Also ich bin seit fast 2,5 Monaten auf Entzug.
Wie, du bist 2,5 Monate nicht gelaufen?
Ja, immer wieder ein bisschen schon. Nee, ich habe mir irgendwann im Dezember, so Mitte Dezember, anscheinend so eine Adduktorenzerrung eingefangen. Und das dauert, hat der Arzt gemeint, halt irgendwie so 3 Monate oder sowas, bis das weggehen kann. Und man kann schon sich bewegen. Also ich mache halt irgendwie, ich sitze halt bei mir auf dem Heimtrainer und fahre mit dem Fahrrad und schaue, dass ich irgendwie schwimmen gehen kann, wenn ich es irgendwie schaffe. Aber es ist halt, ich bin ja wirklich fast jeden Tag gelaufen. Und wenn das dann irgendwie wegfällt, ich war jetzt letzte Woche, es war eigentlich schon ziemlich gut wieder. Und dann war ich jetzt letzte Woche kurz Urlaub auf Norderney. Sehr schön übrigens, Norderney. Mhm. Habe auch den Hörer getroffen dort, den Chef der ansässigen Brauerei.
Ach Gott, ja, super.
Haben wir gutes Bier getrunken. Also schöne Grüße hier an Tobi von der Brauerei auf Norderney. Wer dort seid, geht hin, da gibt's gutes Bier. Aber egal, jedenfalls war das dann dort sehr schön auf Norderney und wirklich also richtig so der einzige Tag am Wochenende, wo es richtig sonnig war und dann irgendwie auf dem Strand und hier von oben die Sonne und das Meer und die Dünen und der Wind und alles und dann bin ich halt doch ein bisschen gegangen, gelaufen und dann halt doch länger vermutlich, als es irgendwie sein hätte sollen und jetzt tut das Bein wieder ein bisschen wieder mehr wie als vorher, also es ist, jetzt wird es halt zum Frühling draußen, ja, das macht das Ganze noch schwieriger, also ich hoffe wirklich, dass dieser Scheiß bald vorbei ist, dass da wieder dieses Bein sich vernünftig verhält und ich wieder vernünftig laufen gehen kann, weil sonst kann ich für nichts garantieren. Dann werde ich jetzt vermutlich immer krantiger und krantiger hier im Podcast, bis ich nur noch da sitze und das Mikrofon meckere, wie schlimm die Welt nicht ist, weil ich laufen gehen kann.
Das könnte eigentlich auch ganz amüsant sein, oder?
Ja, für mich nicht. Aber egal. Was ich erzählen will, ich wollte jetzt nicht meine persönliche Leidensgeschichte ausbreiten, sondern ich wollte von einem Artikel von Spektrum erzählen, wo eine Studie vorgestellt wurde, die sich mit der Frage beschäftigt hat, welcher Sport am besten für die Psyche ist. Also für meine Psyche jeder Sport, so schnell wie es geht bitte. Aber es ging die Frage so, welche Art von Sport und nicht nur die Sportart, sondern auch die Ausübungsart des Sportes, dich quasi sich für die Stimmung am besten auswirkt. Weil
Ausübungsart im Sinne von kurz und schnell oder langsam und
genau, ganz genau. Also dass Sport prinzipiell gut für den Geist ist, also gut für die Psyche ist, ist ja schon festgestellt, ja. Dass du halt irgendwie, das ist halt irgendwie, wenn du dich körperlich aktiv bewegst, dass das dann die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen halt irgendwie ein bisschen reduziert wird und so weiter. Oder auch kurzfristig, es macht dann einfach Spaß und darum machen sie auch so viele, ja. Und die Frage war jetzt aber, kannst du irgendwas machen oder gibt's halt tatsächlich Unterschiede bei den Aktivitäten? Und das Ergebnis war, das war eine Metastudie, die sie gemacht haben. und wo es das psychische Befinden vor und nach dem Training gemessen worden ist. Aha. Das Ergebnis war, dass bei anaeroben Aktivitäten, also eben wirklich kurze, starke Belastungen, also Krafttraining oder halt irgendwie Sprint oder was weiß ich, was halt das da noch drunter fällt, dass da dieser Effekt, also der stimmungsaufhellende Effekt, der positive Effekt am zuverlässigsten auftritt. Wenn du sowas machst wie ich, also aerobes Training, Ausdauersportarten, lang laufen oder schwimmen oder lang Radfahren, da war das uneinheitlich. Also bei manchen Leuten, bei manchen Studien haben gezeigt, okay, da die Stimmung steigt, bei manchen Studien nicht. Also das hängt dann vermutlich, ist es auch was.
Aber kurz und schmerzhaft sozusagen führt immer zu steigender Stimmung.
Na, nicht immer, aber da war der Effekt, was ja halt am zuverlässigsten. Also da war
das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil insbesondere sehr träge Menschen, ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vor 5 Jahren wesentlich träger war als jetzt, sehr träge Menschen zu motivieren ist halt unheimlich schwer. Aber wenn du sagst, okay, pass mal auf, Alter, dann weiß ich nicht, fahr doch jetzt nicht 30 Kilometer Fahrrad, dann geht's dir besser. Es reichen ja vielleicht schon 3.
Ja, das kann gut sein. Beim aeroben Training, das ist vermutlich, hängt dann vermutlich wirklich die persönliche Befindlichkeit oder Persönlichkeit auch mit rein. Weil bei mir zum Beispiel, mir macht es am meisten Spaß, wenn ich wirklich lange laufen kann. Ja, also wenn ich so 2-3 Stunden durch die Gegend, andere finden das extrem öde, müssen sich da irgendwie pushen, dass sie das schaffen, müssen da irgendwie zu fünft laufen, dass sie quatschen können und ihnen nicht langweilig wird. Für mich gibt es nichts Besseres, als irgendwie 3 Stunden allein durch die Gegend zu laufen. Also darum sind vermutlich auch da diese Befunde dann eben uneinheitlich, dass es eben nicht klar ist, ob das jetzt gut für die Stimmung ist oder nicht. Aber dann noch, was du gesagt hast zur Dauer, also hier bei der Dauer der sportlichen Aktivität sagen sie, 15 bis 30 Minuten reichen aus für diesen Effekt. Das längeres Training, das Befinden noch stärker verbessert, konnte in der Analyse nicht belegt werden.
Ja, super. Das heißt, im Grunde heißt das, jeden Tag eine Viertelstunde zügig spazieren gehen.
Zum Beispiel,
ist das Beste, was du deinem Geist tun kannst. Ja. Währenddessen haben australische Wissenschaftler festgestellt, dass die Honigbienen die Klugscheißer unter den Fluginsekten sind.
Biene Meier war ja schon so ein Klugscheißer.
Nee, der Willi, der hingegen, der war nett. Honigbienen können Mathematik.
Also die können ganz viele Tiere können recht Mathematik. Lösen.
Was?
Also das können sie nicht vermutlich, aber erzähl mal.
Das können sie nicht vermutlich. Also sie haben es geschafft, den Bienen beizubringen, zu addieren und zu subtrahieren, und zwar über Farben. Die Farbe Blau für Addition, die Farbe Gelb für Subtraktion, und haben dann längere Testreihen gemacht. Ich bitte das nachzulesen in dem Link in den Shownotes. Da ging es im Wesentlichen darum, eine Entscheidung zu treffen, wo die Biene hinfliegt. Ja, also sie haben so mehrere, so eine Kaskade von Kästen, wo die Biene so durchfliegen musste und konnte. Haben sie 100-mal durchfliegen lassen, also haben sie praktisch trainiert, was heißt Blau, was heißt Gelb, ne? Also so Subtraktion, Addition gemacht, am Ende gab es ein Zückerchen. Und im Abschlusstest nach dem 100. Mal haben die Bienen zu 60-70% die richtige Lösung gewählt, was schon wesentlich mehr als Zufall ist. Ansonsten wären es vielleicht 50% oder 51% gewesen oder sowas. Was sie gemacht haben, ist, die mussten ein Element addieren oder subtrahieren. Das Element war nicht sichtbar, sondern die mussten das abstrakt durchführen. Also sie mussten irgendwie irgendein Abstraktionsvermögen in ihrem Spatzenhirn, wollte ich gerade sagen, aber in ihrem Bienenhirn haben, dass es möglich macht, dass sie tatsächlich solche Aufgaben lösen können. Anscheinend haben die Bienen sogar, Achtung, die Null verstanden.
Ich würde es nochmal wirklich durchlesen.
Warum, sagst du, das können sie nicht?
Also für mich klingt das erstes Mal, also wenn man jetzt, wie gesagt, es gibt ja ganz viele Tiere, es gibt auch ganz viele Tiere, die Astronomie können, ja, die sich irgendwie halt an den Sternen orientieren und so weiter, aber, und auch ganz viele Tiere, die, wenn wir, du löst jeden Tag Differentialgleichungen, ja?
Ja.
Weil du halt dann jedes Mal, wenn du irgendwo hier Ball irgendwo wirfst oder fängst, ach so, solche Sachen machst, dann machst du das irgendwie intuitiv. Aber wenn ich dir jetzt irgendwie einen Zettel mit der Differentialgleichung hinlege, dann wirst du vermutlich scheitern. Und genauso gibt es halt ganz viele Tiere, die halt Dinge machen, die eine mathematische Grundlage haben, die halt irgendwie Dinge, Entscheidungen treffen.
So aussehen, als würde da willentliche Mathematik durchgeführt.
Ja, nicht so aussehen, aber die man halt so interpretieren kann. Also wenn jetzt quasi, wenn du dich zwischen zwei Optionen entscheiden musst und so weiter, dann da spielt überall, das sind quasi immer mathematische Analysen, die da im Hintergrund irgendwo ablaufen, aber halt meistens halt irgendwie nicht so, dass sich einer hinsetzt und sagt, so komm, jetzt rechnen wir mal. Ja. Und ich frage mich dann immer, wenn man jetzt sagt, hier, und die haben die Null schon entdeckt und alles. Also da werden keine Bienen hocken und irgendwie Matheforschung betreiben und die Sachen aufschreiben.
Ansonsten übernehmen die hier irgendwann die Welt, weil die können.
Wahrscheinlich, ja. Also da müsst ihr wirklich genau anschauen, wie das Setup wirklich war und was da jetzt wirklich die Sachen sind. Aber es lädt natürlich ein, sowas dann halt auch medial ein bisschen zu interpretieren, was nichts daran ändert, dass es eine schöne Forschung ist, wenn man weiß, dass Bienen sowas können oder wie die sich verhalten. Ich halt nur die Frage, ob Bienen beherrschen Mathematik wirklich die beste Beschreibung ist dafür.
Das mag sein.
Aber ich habe dazu gesagt, kann auch sein, also dass ich habe jetzt die Forschung nicht gelesen, vielleicht, dass Tiere nicht immer so blöd sind, wie wir denken, ist ja auch etwas, was wir immer öfter feststellen. Also
ja, was sich nachhaltig auf unsere Ernährungsweise auswirkt, finde ich jedenfalls.
Also, genau. Dass man immer Bienen esse ich selten. Also
stimmt. Also Knusperbienchen. Ist schon so, dass ich zunehmend denke, das kannst du doch nicht essen. Das ist doch so ein nettes Tier.
Das ist schon sehr, sehr witzig. Du musst ja die Arschlöcher suchen.
Genau, Arschlochtiere. Wir essen nur Arschlochtiere. Nur Enten und Delfine.
Nee, jedes Tier muss erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Dann gucken wir mal Charaktertest und die Arschlöcher, die werden gefressen.
Was demnächst übrigens auch noch passieren wird, was wir sehen werden in so Seminar, in diesem ganzen Coaching-Umfeld, da wird sich demnächst manifestieren, dass Schweizer Wissenschaftler festgestellt haben, dass der Mensch im Schlaf Wörter lernen kann.
Ja.
Auch ganz geil gemacht. 40 Leute schlafend, Kopfhörer aufgesetzt und haben sie mit Fantasiewörtern beschallt und diesen Fantasiewörtern Bedeutung zugeordnet. Also sie haben Guga Vogel gesagt und anderen Leuten Guga Elefant. Und dann haben sich Leute geweckt und haben gefragt, ist Guga groß oder klein? Und daraus abgeleitet, dass irgendetwas im Gehirn passiert. Allerdings passiert das.
Die haben wohl nicht geschlafen, die haben es so getan, als würden sie schlafen.
Oder so. Funktioniert nur in einer Schlafphase, die Upstate genannt wird.
Okay. Und
da sind alle Gehirnzellen gemeinsam aktiv. Was ich mir ziemlich abgefahren vorstelle, wenn man das im bewussten Zustand mal erlebt. Gibt übrigens eine sehr lustige Fernsehserie auf Netflix. Hast du Netflix?
Natürlich, ja, habe ich.
Da gibt's eine Serie, die heißt, wie ist die denn?
Ich habe gerade Glow geguckt, die ist
ich
gut.
Ich komme noch drauf.
Aber hat mit dem nichts
halt,
zu tun.
Es gibt halt so eine Droge, wenn du die nimmst, sind alle Gehirnzellen gleichzeitig aktiv. Dummerweise stirbst du davon.
Wollte ich gerade sagen, das klingt nicht gesund.
Außer ein Typ. Der stirbt nicht davon und hilft dann dem FBI. Und dadurch, dass alle Gehirnzellen gleichzeitig aktiv sind, ist der halt super intelligent. Und super annoying.
Ja, weil wir 90%, weil wir nur 10% unseres Hirns nützen, ja.
Oh, wie hieß denn diese Serie, Mensch? Fällt mir irgendwann noch ein. Willst du sehen? Ist sehr, sehr lustig, weil der Typ geht halt allen maximal auf den Geist, weil er immer alles schon weiß, immer alles schon durchschaut hat. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, okay, naja, jedenfalls, dauert diese Phase nur eine halbe Sekunde. Und wechselt immer sich ab mit einer Phase ohne Aktivität. Das heißt, du musst genau diese halbe Sekunde treffen, um da Sachen zu lernen. Was die aber auch sagen, die Forscher, ist, dass so mal schnell eine neue Fremdsprache lernen oder ein Semester Physik ersetzen, das wird nicht gehen. Was ich persönlich sehr schade finde, vor allen Dingen für die Physik.
Ja, also wenn man jetzt ein bisschen so in die Science Fiction abgleitet, ja, also wenn du solche Phasen tatsächlich irgendwie erkennen kannst im Hirn und verstehen kannst und automatisch erkennen kannst, und dann kannst du, wenn das irgendwie öfter auftritt in der Nacht, und dann vielleicht kann man sich wirklich vorstellen, dass du dann irgendwie so eine Denkkappe aufgesetzt bekommst, die das irgendwie automatisch
merkt, die dann jedes Mal feuert, wenn dein Hirn feuert.
Ja. Genau, dann dir so komprimierte Informationen reinschießt ins Hirn und dass du dann halt wirklich quasi im Schlaf halt hier, so wie bei Matrix oder sowas, wo du dann mal schnell hier irgendwie die Information dir über irgendwas reinschießt.
Wobei die Frage ist, wie gut dein Schlaf noch gut wird, ne?
Ja, also das muss man vermutlich nicht jede Nacht machen, aber
naja.
Kannst du dich noch an Gletschergate erinnern?
Gletschergate, nee.
Ja, ich habe keine Ahnung, ob es so genannt wird, aber Das war damals 2007 hat das IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, seinen vierten Bericht veröffentlicht, und in diesem vierten Bericht des Weltklimarats stand drin, dass die Gletscher des Himalaya bis zum Jahr 2035 vollständig verschwunden sein werden.
Aha.
Oder sein könnten. Vermutlich und tatsächlich könnten, ja. Ja, tatsächlich war das Quatsch, ja. Also, es war einfach ein Fehler, den die gemacht haben. Ja, ich meine, dieser IPCC-Bericht ist halt wirklich groß und umfangreich. Ja. Da kann man schon mal, der wird halt wirklich
vermutlich. Groß, umfangreich, und am Ende gucken nochmal Politiker drauf, bevor es veröffentlicht wird. Von daher.
Ja, aber es ist in dem Fall so, da gucken halt, vermutlich ist es eins von den wissenschaftlichen Stücken, die wirklich gut geprüft werden
von der Wissenschaftler. Ja, absolut,
bis zu dem Moment, wo die Politiker drauf gucken. Ja. Aber wie gesagt, also trotzdem können überall sind Fehler drin. Es gibt nämlich kein Dokument, da wo wirklich kein Fehler drin ist, und da war halt auch ein Fehler drin. Eben diese und das wurde halt dann auch tatsächlich festgestellt und wurde korrigiert, wie es halt mit Fehlern in der Wissenschaft normalerweise passiert. Aber natürlich, wenn halt sowas passiert, dann natürlich die ganzen Klimadeppen kommen dann gleich alle an. Ja, und hier alles eine Verschwörung und Panikmache und alles falsch und alle tralala. Also was die halt so erzählen, ja. Und das war quasi Gletschergate. Aber die Frage ist ja interessant. Ich meine, wann ist der Himalaya-Gletscher wirklich weg? Also was passiert mit dem?
Ja,
und
weiß man's jetzt?
Ja, das hat jetzt hier Philippus Wester vom International Center for Integrated Mountain Development. Ja, die haben das untersucht, und das ist jetzt auch veröffentlicht. Und tatsächlich ist es nicht so dramatisch, wie es damals klang, aber jetzt auch nicht undramatisch, ja, denn bis zum Ende des Jahrhunderts, ja, was jetzt auch immer näher ist. Also in meiner Jugend war das Ende des nächsten Jahrhunderts noch weit, weit weg. Ja. Jetzt kann man es fast schon absehen, ja. Also ja, auch nicht wirklich. Erleben werden wir es nicht mehr, aber
die gerade einen Führerschein gemacht haben, werden das eventuell noch erleben. Ja.
Genau. Also bis zum Ende des Jahrhunderts ist mindestens ein Drittel. Ja, mindestens ein Drittel. Und das ist der Idealfall. Ja, also selbst wenn wir alles perfekt machen ab jetzt, was unwahrscheinlich ist, dann ist auf jeden Fall ein Drittel von dem ganzen Schnee weg. Also da müssten wir quasi bis zum Jahr 2100 die Erwärmung auf 1,5 Grad beschränken. Ja, was wir nicht hinkriegen werden. Ja. Wenn wir das 2-Grad-Ziel schaffen, also bis zum Ende des Jahrhunderts nicht 2 Grad Erderwärmung, dann die Hälfte.
Und das werden wir auch nicht schaffen. Also
genau, machen wir weiter wie bisher, was vermutlich der Fall sein wird, dann sind 2/3 auf jeden Fall weg, vielleicht sogar mehr. Ah. Und das ist jetzt nicht nur halt schade, weil halt dann das Eis weg ist, ja, sondern
das Schmelzwasser ist dann ja
das auch muss weg. Ja irgendwo hin. Ja. Und wenn ihr mal braucht auf eine Landkarte gucken, wie das da aussieht, wo das Zeug aus dem Himalaya hinfließt, ja, da wohnen durchaus ein paar Menschen, wo das hinfließt. Das
heißt, die werden erst fürchterliche Überschwemmungen haben und danach werden die Flüsse kein Wasser mehr führen.
Ganz genau, ja. Also vor allem kommt das ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der wie der ganze Klimawandel kontinuierlich ansteigt, also vorgeht. Ja, also zuerst wird einmal hier der Abfluss quasi immer weiter zunehmen, ja, bis zu den 2050er, 60er Jahren, und danach werden diese ganzen Ströme, der Indus zum Beispiel, der da wirklich der maßgebliche Fluss in der Region ist, der wird deutlich weniger Wasser führen und immer weniger Wasser führen, was für die Landwirtschaft schlecht ist, für die Stromversorgung. Ich meine, da sind Wasserkraftwerke drin. Ja, das heißt, du kriegst dann ein Stromproblem auch noch dazu. Und eben eine von den Arten von Strom, die jetzt gerade für den Klimawandel eigentlich eher positiv wären, ja, die Wasserkraft. Also das sind irgendwie fast 2 Milliarden Menschen sind da, die da quasi in dem Einzugsgebiet sind, die halt wirklich betroffen werden. Und der Philippus Wester hat es genannt in einem Interview, die Klimakrise, von der sie noch nicht gehört haben. Ja, genau. Weil meistens, du hast irgendwie so Arktis oder halt irgendwie Inseln, die verschwinden, was natürlich auch alles passiert.
Ja, aber das Wasser, das Wasser insgesamt wird halt ein Problem am Klimawandel. Ja. Und zwar auch bei uns. Also auch wir werden in Zukunft die falschen Niederschlagsmengen am falschen Ort haben.
Ja, genau. Das ist halt.
Daran werden wir es. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählt habe. Im Dezember hatte ich einen interviewt vom Bergwaldprojekt. Das ist auch so eine Umweltorganisation. Und den hatte ich halt auch gefragt. Ja, das Problem ist ja, dass mit dem Klimawandel, also der ist halt zu abstrakt für uns. Darum fahren wir weiter Auto wie die Blöden und ja, verfeuern halt weiter fossile Energieträger. Und der sagte, ja, aber wir werden das abkriegen. Und zwar wird die Landwirtschaft das abkriegen. Und zwar über die Wasserversorgung. Und dadurch wird das Problem bei uns zum ersten Mal spürbar werden, eben, dass wir zu viel Wasser oder zu wenig Wasser am falschen Ort haben.
Ja, und wenn man noch schlecht ist hier, die, wenn wir jetzt mal wieder auf die klassischen Gletscher schauen, nach, nach Grönland, ja, da gibt's auch wieder neue Daten hier, also da hat sich auch hier die, die Eisschmelze ist deutlich schneller, läuft deutlich schneller ab, als man bisher dachte, ja. In den letzten 10 Jahren hat sich der Verlust vom Eis auf Grönland, also Eis, das nicht im Meer ist, sondern auf dem Land ist, ja, hat sich der Eisverlust auf vervierfacht, ja. Also in den letzten 10 Jahren ist, hat sich der, die Eisschmelze in Grönland um das Vierfache erhöht, ja, ist Wahnsinn, deutlich schneller geworden als vorher. Das Eis im Landesinneren, also da, wo es wirklich, wirklich, wirklich kalt ist, normalerweise in Grönland, auch da schmilzt, ja. Und das ist tatsächlich, ja, das wird immer blöder. In der Antarktis sieht das auch nicht anders. In der Antarktis hat sich in den 80er Jahren sind in der Antarktis ungefähr 40 Gigatonnen pro Jahr geschmolzen. Ja. Jetzt sind wir bei 250 Gigatonnen pro Jahr. Also das Eis, das geht weg. Ja, und das muss irgendwo, das geht nicht weg, das schmilzt halt nur und geht dahin, wo wir es nicht haben wollen.
Ja, genau. Ja. Da habe ich noch was Feines gefunden, was da ein bisschen hinpasst. Und zwar haben deutsche Wissenschaftler mal geguckt, ob die Windenergie eigentlich so funktioniert, wie es erwartet wurde. Mhm. Haben sich Daten von 2000 bis 2014 angeguckt und haben kombiniert das Wetter,
ja,
die Standorte der Windräder und die technischen Eigenschaften, also wie viel können die leisten. Was sie liefern, sind 73% der theoretisch möglichen Energieausbeute, liefern die Dinger schon. Das heißt, ein ganz guter Wert. Was sie allerdings haben, ist, das fand ich eine ganz interessante Zahl, die haben einen Effizienzgrad von gerade mal 25%.
Ja, das heißt nicht gut.
Nee, das ist okay und liegt an, aha, der Windverteilung. Okay. Also einen höheren Effizienzgrad könnten sie hier in der Bundesrepublik nicht haben, was im Wesentlichen am Wind liegt. Offshore sieht das dann wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Und was auch krass ist, also je älter die Anlage, desto effizienter ist sie, ineffizienter ist sie. Und im Schnitt ist das Alter der Anlagen verantwortlich für 7% Verlust in der Energieausbeute. Und das mittlere Alter lag 2014 bei 10,8 Jahren. Mittlerweile dürfte das dann vermutlich ein bisschen mehr sein.
Mhm.
Und 2014 hat die Windkraft 9,1% unserer Energie erzeugt.
Okay.
Und worauf ich mich ja so richtig freue, ist, dass wir jetzt so langsam auch mal anfangen müssen, Speichermöglichkeiten zu erforschen. Da freue ich mich echt drauf, weil da können, glaube ich, noch ganz coole technische Lösungen irgendwie entstehen, die wir uns auch angucken können. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass der Zeitraum für den Braunkohleausstieg so feige gewählt worden ist bis 2038. Sonst könnten wir
an die Arbeitsplätze denken.
Ja, aber sonst könnten wir schneller coole.
Ja, natürlich könnten wir das
so sehen, so, weißt du, so Redox-Flow-Batterien in groß und sowas.
Ja, natürlich, da steckt jede Menge, wenn das ist, da steckt jede Menge neues Wissen drin, ja, was wir da kriegen können. Da steckt auch jede Menge neue, wenn da steckt jede Menge Geld drin, das die Wirtschaft machen kann, ja, damit, ja. Ist ja nicht so, dass das irgendwie, wenn jetzt hier die Welt ändert sich ja, also es gibt auch irgendwie keine Videorekorder-Reparatur Werkstätten mehr, ja, die früher vermutlich auch ein Wirtschaftszweig waren und jetzt halt nicht mehr sind. Genauso gibt es die Gaslampenanzünder nicht mehr und die Kutschenreparateure, die und so weiter. Und aber jetzt, wie sie da alle rumeiern, die dämlichen Politiker mit diesem Braunkohleausstieg. Ja, das ist halt, ja, man muss sich halt um die Leute kümmern, die den Job nicht mehr haben. Okay, naja, aber man kann es nicht so tun, als könnte man diese Art von Wirtschaft, von Industrie auf ewig aufrechterhalten. Ja. Das geht nicht. Aus.
Und der Witz ist ja, dass wir eigentlich reich genug sind, als Land, als Gesellschaft reich genug sind, dass wir die Dinger sofort abschalten könnten.
Ja, natürlich.
Also das würde halt Geld kosten, aber ist halt unser aller Problem. Da müssen wir alle halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und die Leute entschädigen. Habe ich ja schon mal gesagt, ja, irgendwann. Da sind vielleicht 10.000 Leute, sind direkt abhängig von der Braunkohle, jetzt in der Lausitz, das ist bei mir die nächstgelegene Ecke. Dann zahlen wir halt jedem von denen im Schnitt, keine Ahnung, 50.000 Euro im Jahr als Entschädigung für die nächsten 10 Jahre oder meinetwegen 20 Jahre und sagen, ja, dann kümmert euch um euch selbst. Hier habt ihr viel Geld.
Es wird auch genug geben, die vermutlich eben Bock haben, was anderes zu machen.
Ja, genau. Auch. Und du hast ein aberwitziges, cooles, soziales Experiment. Es kostet, wenn du 50.000 bei 10.000 Leuten, wie viel sind das? 500 Millionen, richtig?
Ja,
500 Millionen im Jahr kostet das. Ja, da lachen wir doch drüber. Für notleidende Banken haben wir mehr Geld. Dann können wir für notleidende Kohlekumpelwand ausgeben. Und dann könnte man nämlich wirklich hingehen und sagen, ah komm, jetzt bauen wir Speicheranlagen, damit wir diesen ganzen Ökostrom auch irgendwie. Ach ja.
Ja, aber also das ist halt das, ja, das, da müssen wir bitte, ich glaube, das funktioniert nur in einem anderen politischen System, weil so wie das heute läuft mit dem ganzen diesem Populismus und so weiter.
Populismus, das, Lobbyismus, ja, genau. Ja, ja.
Es hat hier, da gab's, na, warte mal, ich muss kurz das Zitat suchen, dass in der die Greta Thunberg, die von diesen ganzen Typen jetzt hier alle ja so angegangen wird,
die hat größte Gefahr für den alten weißen Mann.
Genau. Und die hat in dem, habe ich im Dezember schon einen Artikel in meinem Blog geschrieben, bei der ersten wirklich großen Rede, die sie gehalten hat beim Klimagipfel in, wo war der, Katowice. Genau. Und da hat sie eben die Rede, wer sie noch nicht gehört hat, ich verlinke mir nochmal, soll sich bitte anhören, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und sie hat tatsächlich gesagt hier, das, was ich glaube, dass eben, sie hat ziemlich alles, was sie gesagt hat, ist sehr richtig. Aber was halt wirklich gesagt hat, wenn die Lösung in diesem System nicht möglich ist, dann sollten wir vielleicht das System ändern. Das, ja. Ich glaube, das ist glaube ich das Problem, weil ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, das System zu ändern.
Nö, wahrscheinlich nicht. Also das, ich wüsste jedenfalls nicht wie. Also immer da, wo versucht wird, das System zu ändern, und wenn es nur ein bisschen ist, ist das Geschrei derer, die an den Problemen profitieren, derart groß, dass die Lösungen nicht angegangen werden.
Ja,
um das mal so abstrakt auszudrücken. Ja. Das ist, ja. Gibt auch ein schönes Ding, auch nachhaltige Energie und so weiter. Amerikanische Wissenschaftler haben zum ersten Mal ein künstliches Blatt hergestellt, das man tatsächlich draußen verwenden kann. Mir war gar nicht klar, also dass es so künstliche Photosynthesesysteme gibt, wussten wir ja alle. Aber was mir nicht klar war, ist, dass es die bisher nur im Labor funktioniert haben, weil diese Blätter, also oder Pseudoblätter, die brauchten sauberes CO2 aus Druckbehältern und waren nicht in der Lage, CO2 aus der Außenluft abzuscheiden.
Was die jetzt Die wichtige Frage, kann man dieses künstliche Blatt mit einem Laubbläser wegpusten?
Ja, und zwar mit dem Strom, den man aus diesem künstlichen Blatt selbst für den Laubbläser erzeugt hat. Das wird praktisch das erste Perpetuum mobile als naturidentische Lösung werden. Also, sind hingegangen, haben dieses Pseudoblatt in eine transparente Kapsel gepackt. Diese Kapsel ist mit Wasser gefüllt. Und die Kapsel selbst besteht aus einer semipermeablen Membran aus, Achtung, Quaterem Ammoniumharz. Ja, hui. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist ein Ionenaustauscher. Wenn du das Wasser erwärmst, zum Beispiel durch Sonne, verdunstet das Wasser nach draußen und lässt gezielt CO2 rein. Und das Pseudoblatt kann dann daraus Kohlenmonoxid und Sauerstoff machen und daraus kannst du halt Brennstoff machen.
Cool.
Total cool.
Ja, dann.
Und so wie sich das las, jetzt auch nicht sonderlich weit von der Anwendungsreife entfernt.
Sehr schön, dann haben wir bald künstliche Bäume rumstehen.
Nee, das sieht dann ein bisschen anders aus. Das sind schon eher so, ich glaube, die waren 1,50 Meter lang und irgendwie 2 Zentimeter breit oder sowas. Und ja, so
ein künstliche Schilfgrasbüschel. Genau. Schilfgrasbüschel. Aber interessant, ja, cool. Ich bin schon gespannt, wenn die rumstehen.
Ja.
Was habe ich noch zu erzählen? Ich habe noch zwei Geschichten.
Ich auch.
Ja, dann fange ich, das sind noch zwei nette Geschichten, also positive Geschichten.
Ja.
Dann fangen wir vielleicht nochmal mit, gehen wir nochmal kurz zurück zum Mars. Nämlich die eine war ja tot, Opportunity, aber was auf dem Mars und aktiv ist, ist InSight, das Ding, das im November 2018 gelandet ist.
Mit dem Hämmerchen.
Und, ja. Genau, und dieses Ding, also das fährt nicht rum, das steht, aber macht trotzdem coole Sachen. Das ist das, was jetzt in den Medien immer öfter Mars-Maulwurf genannt wird. Genau,
weil es einen Bohrer hat. Ja.
Genau, weil es einen Bohrer hat. Und dieser Bohrer hat natürlich wie alles in der Raumfahrt ein Akronym, und zwar HP3, also kein cooles Akronym, aber ein Akronym. Und zwar steht das für Heat, Flow and Physical Properties Package, ja. HP3. Und das Ding, das wird jetzt demnächst eingesetzt. Also das wird sich, also es ist kein Bohrer, sondern eine RAM-Sonde. Also das wird jetzt quasi nicht gebohrt, sondern einfach nur ja reingerammt in den Marsboden. Aha. Und 5 Meter tief, was jetzt schon ordentlich ist. Und dann kann da tatsächlich der Wärmestrom gemessen werden. Also wie viel Wärme da jetzt quasi durch den Mars rumfließt, und die Temperatur natürlich kann gemessen werden, die Wärmeleitfähigkeit. Und darüber kannst du dann tatsächlich rausfinden, was im Inneren, also wirklich jetzt tief im Inneren des Mars abgeht. Zum Beispiel, ob der Mars immer noch, das ist ja etwas, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es nicht so ist, ob der Mars immer noch einen flüssigen, heißen Kern hat. Mhm. so wie die Erde oder eben aber abgekühlt ist. Und eigentlich gehen wir davon aus, dass der Mars keinen flüssigen Kern mehr hat, weil er auch kein Magnetfeld mehr hat. Und du brauchst einen flüssigen Kern, um das Magnetfeld zu erzeugen. Aber das werden wir es eben dann bald auch genau wissen. Und dieses Ding wird halt in nächster Zeit eingesetzt und dann bohren wir uns in den Mars und ich bin gespannt, was da rauskommt.
An dieser Stelle eine Werbung für einen anderen Podcast, den ich mache, und zwar den Resonator für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Da habe ich in Folge 148 mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die sich genau damit beschäftigt, nämlich Energiefluss in Planeten.
Sehr schön.
Ja, Energiefluss in Planeten, doch, das war's. Genau. Ja. Ich habe was total Geiles gefunden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler Gefühle als Audio kartiert. Sie haben sich gefragt, wie viele Gefühlszustände lassen sich eigentlich ohne Worte nur durch Geräusche beschreiben? Also oh oder oder sowas. haben mehrere tausend gefühlsgeladene Lautäußerungen, stand im Artikel, aufgenommen, haben das dann über tausend Erwachsenen vorgespielt, die sollten bewerten, was bedeutet das, ne? Ist das positiv, negativ, welches Gefühl wird hier ausgedrückt? Dabei rausgekommen ist, und das ist eigentlich schon gar nicht schlecht, mindestens 24 unterschiedliche Kategorien kannst du mit O, A, M ausdrücken und darin dann auch noch diversifizieren. Und da haben sie dann eine Karte draus gemacht, eine interaktive Karte, die kannst du halt im Netz dann Spaß mit haben und kannst die verschiedenen Dimensionen dir anhören. Ich versuche das mal hier einzuspielen, vielleicht hörst du das. Moment mal, ich muss mal hier, was ist das? Muss ich mal laut machen. Zum Beispiel hier, Verwirrung. Scheiße.
Ja, man hat jetzt meine Verwirrung gehört.
Warum funktioniert das nicht? Ich habe gesagt Verwirrung, verdammt nochmal. Ich versuch's nochmal. Ah. Hey. Ach da, weil ich hier, jetzt, warte. Ja.
Sehr cool.
Überraschung.
Das ist sehr schön, ja.
Super, oder? So eine schöne interaktive Karte zum selber dran rumspielen, ja.
Das vom Louis de Finesse Forschungsinstitut für Gefühlsausdrücke.
Nein! Doch! Oh. Das Louis de Finesse. Super! Ah, das gefällt mir, ja, sehr schön. So, letzte Meldung.
Gut. Ja, ich habe noch eine Meldung, also einen Artikel, Hörtipp-Sendung aus dem Deutschlandfunk. Oh. Zwar, dass mich ein bisschen, wo ich da noch ein bisschen recherchiert habe, es geht um, also der Bericht handelt von 100 Jahre Volkshochschulen. Und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Dinger erst seit 100 Jahren gibt. In dem Fall haben sich die jetzt auf die von Darmstadt, glaube ich, konzentriert. Also da ist der Bericht gemacht worden und der ist halt dann tatsächlich irgendwie 1919 gegründet worden. Aha. Und habe dann geschaut, ob es Volkshochschulen wirklich erst seit 100 Jahren gibt. Also natürlich ist es nicht so eindeutig sagbar, also es gab schon im 19. Jahrhundert gab schon halt irgendwie so den Versuch halt quasi so die Uni-Bildung auszuweiten auf andere, also es gab immer schon davor gab schon irgendwie so populäre Vorlesungen und alles, aber so als Institution tatsächlich erst, es gab so ein paar Vorläufer, also wie die Humboldt-Akademie zum Beispiel, ja, und die Arbeiter- und Handwerksbildungsvereine und so, das war halt alles zu Ende des 19. Jahrhunderts, aber tatsächlich war es eben wirklich erst, so, auch vor allem in Deutschland, wirklich erst nach dem Ersten Weltkrieg, wo halt die meisten dann wirklich Volkshochschulen gebildet worden sind, um halt wirklich dann eben auch die breite Bevölkerung, die halt vorher eigentlich kaum Zugang zur Bildung gehabt hat, eben der Bildung zuführen zu können.
Jetzt haben sie Zugang zur Bildung, seitdem gibt es auf der Volkshochschule Pseudowissenschaft.
Ja.
Ne?
Und tatsächlich ist es eben, es ist etwas, wir feiern ja auch 100 Jahre Weimarer Verfassung,
ja,
in diesem Jahr. Und ich habe die schöne Sendung gehört, die du mit
auf jeden Fall Namen nicht ein.
Ja, Matthias, gemacht hast. Und was ich nicht gewusst habe, ich habe mich sehr geärgert, dass sie nicht in Jena waren. Ja, also dann hätten wir jetzt, weil das Volkshaus in Jena, da laufe ich sehr oft dran vorbei, ist ein sehr schönes Haus, da hätten die ruhig mal hinfahren können, ja. Dann hätten wir jetzt immer die Jena-Verfassung gehabt und die ganzen Touristen würden nach Jena kommen und nicht nach Weimar. Aber egal, jedenfalls in dieser Weimarer Verfassung von 1919, da ist eben auch tatsächlich eben das erste Mal die Förderung von Volkshochschulen gesetzlich verankert geworden drinnen. Also kann man schon mit einiger Berechtigung halt jetzt, 100 Jahre später, auch 100 Jahre Volkshochschule feiern können.
Die Serie, währenddessen ist mir der Serientitel eingefallen, ist ja immer so, wenn du an was anderes denkst. Limitless heißt die Serie.
Limitless, okay.
Limitless, willst du gucken? Ist lustig, also ist jetzt nicht, hat keinen Tiefgang, sondern ist so Popcorn, so Zerstreuung und sowas.
Das werde ich mir
Letzte Meldung beschäftigt sich mit der Großmutterhypothese. Die haben wir hier schon mal gehabt, meine ich.
Ja.
Die Großmutterhypothese ist der Versuch zu erklären, warum Frauen überhaupt in die Menopause kommen, also irgendwann unfruchtbar werden. Es wird angenommen, dass das sich die Überlebenswahrscheinlichkeit von Neugeborenen erhöht, wenn ältere Frauen, die sich nicht mehr fortpflanzen können, sich um die Kinder kümmern, also bei der Versorgung dieser dieser Neugeborenen helfen. Und jetzt haben Schweizer und kanadische Forscher sich die Distanz, also die räumliche Distanz zwischen Oma und Tochter angeguckt und haben dazu genommen Bevölkerungsdaten vom kanadischen Quebec zwischen 1608 und 1799, also da, wo auch noch Kindersterblichkeit überhaupt.
Also die biologische Oma.
Also die biologische Oma. Genau, genau. Also aus einer Zeit, wo Kindersterblichkeit dann auch tatsächlich noch ein Thema war und wo auch noch viele Kinder zur Welt gekommen sind, sodass du auch wirklich gut die Stichprobengröße ordentlich ist. Stellt sich raus, je weiter weg die Großmutter wohnt, desto weniger Enkelkinder hat sie. Das heißt, je verfügbarer die Oma ist, desto fruchtbarer zeigt sich die Tochter. Außerdem haben sie noch gesehen, dass Frauen, deren Mütter am Leben waren, also noch am Leben waren, hatten erstens mehr Kinder und weniger von diesen Kindern sind gestorben. Das heißt, mehr von diesen Kindern haben das 15. Lebensjahr erreicht. Und dann habe ich noch eine Arbeit gefunden, da haben deutsche Wissenschaftler 2005 schon Folgendes festgestellt und ich zitiere. Besonders ausgeprägt ist aber der Effekt räumlicher Nähe für den schädlichen Einfluss der Großmutter väterlicherseits. Lebt sie in demselben Dorf wie ihre Schwiegertochter, steigt das relative Sterberisiko ihres Enkels im ersten Lebensmonat um fast 150%. Wohnt sie hingegen in einem der Nachbardörfer, erhöht sich dieses Risiko nur noch um 59% gegenüber der Situation, dass sie nicht mehr lebt. Mit anderen Worten, die idealen Bedingungen sind: Die Großmutter mütterlicherseits muss zwingend so nah wie möglich an ihrer Tochter wohnen, während seine Mutter so weit wie möglich weg oder am besten schon tot sein sollte.
Also dann habe ich ja wirklich Glück gehabt. Weil meine, also quasi, ich habe ja da, wo ich gewohnt, wo ich aufgewachsen bin, meine deutsche, ja, kannst du nach Deutsch und Österreich aufteilen in dem Fall, meine deutsche Oma, die wohnte halt in Hamburg und ich wohnte in der Nähe von Wien, das also quasi sehr weit entfernt. Die Mutter meines Vaters hat im unmittelbar Nebenhaus gewohnt. Das war quasi ein großes Haus. Also ich habe quasi genau das, ich habe Glück gehabt, dass ich überlebt habe offensichtlich. Ja,
absolut, das ist brandgefährlich, was du da gemacht hast. Also so sollte man seine Kinder nicht aufwachsen lassen.
Ich habe meine beiden Omas sehr lieb gehabt, ja, waren beide sehr nett. Aber
müssten wir nicht langsam auch mal zum Werbeblock kommen?
Ja, wir müssen vor allem das, was wir beim letzten Mal vergessen haben, noch machen. Da haben wir schon drauf angesprochen worden. Wir müssen noch das Waffeltreffen noch konkretisieren.
Ach Gott,
da haben wir gesagt, das drüber gesprochen. Also ich habe mal geguckt. Wir haben ja mal das eine, was auf jeden Fall, wo der Ort ja schon fix ist, nämlich das, was wir in Wien machen wollten. Ja. Habe jetzt mal geguckt, wann da ein guter Termin wäre dafür. Entschuldigung. Und zwar, also wie gesagt, wir haben gesagt, irgendwo im Sommer, wo es auch schön warm ist, und ich wollte ja das verbinden mit einer Führung durch die Manner Waffelschnittenfabrik. Ja. Das Problem ist, die machen sowas nicht, habe ich jetzt festgestellt.
Schweine.
Aber ich kann mal gucken, vielleicht habe ich noch Beziehungen, keine Ahnung. Vielleicht lässt sich was organisieren, aber trotzdem kann man sich in Wien treffen. Und zwar hätte ich gedacht, der 13. Juni wäre vielleicht ein guter Tag für sowas.
Der 13.6.
Genau, denn
geht bei mir das gar ist erst nicht, aber ja.
Geht bei dir gar nichts, aber schlecht, wenn es bei dir gar nicht geht.
13.6. muss ich in Berlin sein. Ich meine, du kannst das ja trotzdem machen, also du musst da ja auf mich keine Rücksicht nehmen.
Weil aber es wäre ja schon nett, wenn du auch mal in Wien wärst.
Ja, klar wäre das nett, aber ich komme am 13. Nicht vor 19 Uhr hier weg.
Man kann sowas irgendwie in Wien auch noch halt früher machen, also Anfang Juni oder sowas. Ich habe es halt genommen wegen, weil da quasi die Kombination mit der Mondlandungsgeschichte schon von den Science Busters wäre, aber spricht doch nichts dagegen, wenn man das weglassen will, dass man halt dann irgendwie Anfang Juni oder sowas machen will.
Anfang Juni würde bei mir funktionieren, ja.
Gut, dann verschieben wir das nochmal, die Entscheidung über das, und dann müssen wir noch immer noch entscheiden, ob wir jetzt hier ins Sauerland fahren und dort ein Treffen machen.
Stimmt. Das Problem ist, wir wissen halt gar nicht, wie viele da kommen, ne? Also der Waffeleisenhersteller, der hat kein eigenes Veranstaltungsding, wo man das machen könnte. Lass mir das mal nicht wie in der laufenden Sendung. Ich glaube, wir machen, versuchen, ich glaube, wir langweilen gerade. Kann das sein?
Nee, das war, die Leute haben gesagt, sie wollten irgendwie, dass wir hier noch irgendwie das mal über die gedacht haben. Wir haben schon irgendwie, aber dann werfe ich noch einen Termin in die Runde. Ja. Und zwar den 5. Mai in Berlin.
Oh, was ist da los?
Da hätte ich gesagt, ich bin am 4. Mai haben wir mit den Science Busters einen Auftritt in Berlin.
Ja.
Und dann bin ich halt am 5. da und am 6. habe ich noch nichts vor. Also da könnte man theoretisch, könnte man in Berlin was anstellen. Wenn sich da wohnen ja auch ein paar, vielleicht finden sich da ein paar Leute. Und du wirst vermutlich auch wissen, wo es in Berlin eine Waffel gibt.
Ja, beziehungsweise wo man sowas organisieren könnte. Vielleicht könnten wir auch, ich überlege gerade, ob wir den Arnsberg-Termin dahin, aber dann sind wir halt nicht in Arnsberg, ne?
Das ist halt auch blöd. Wir können einfach einfach so ein dauerhaftes Waffeltreffen machen. Also wir sagen jetzt nicht, wir müssen das im Sommer machen, sondern wir machen Waffeltreffen in der ganzen Bundesrepublik und in angrenzenden Ländern, immer dann, wenn es sich ausgeht für die nächsten Jahre.
Wir legen hiermit fest, wir machen ein Hörerinnen-Treffen am 5. Mai 2019 in Berlin und würden uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren erstens schreiben würdet, ob ihr kommt, mit wie vielen ihr seid, also zu wie viel ihr seid, wenn ihr kommt. Zweitens, ob ihr eine Idee habt, wo man hier sowas machen könnte.
Ja, also draußen wäre es nett, wenn schon
Mai ist. Draußen wäre nett, so hier auf dem Tempelhofer Feld, aber da kannst du halt keine Waffen backen, da müssen wir halt grillen, aber geht halt auch.
Kann man nicht Waffeln auf dem Grill auch backen?
Weiß ich gar nicht, habe ich ja nicht ausprobiert. Du brauchst halt so ein Waffeleisen, was du im Grill erhitzen kannst. Ne? Aber so Grill mitnehmen dahin, das ist ja, ja.
Ja, guck mal, aber gut. Genau. Dann haben wir das mal festgelegt.
Genau.
Und dann kommt noch der kurze Werbeblock. Yep. Damit die Leute, hast du welche Auftritte irgendwo?
Nee, ich habe wie immer keine Auftritte.
Gut, bei mir, ich wie immer viele. Also man kann, wie gesagt, mich mit den Science Busters wie üblich sehen. Wir sind immer noch mit unserer Show zur Wissenschaft von Game of Thrones auf Tour. Und zwar jetzt demnächst in Wien am ab Dienstag, glaube ich schon, also Montag und Dienstag. Montag spielen wir noch eine andere Show mit Gunkel gemeinsam über Schmieden und Metall. Also Montag, Dienstag, also 18. 19. In dem Fall, weiß ich nicht, wann es ausgestrahlt wird. 18. 19. ist ausgestrahlt, veröffentlicht.
Ausgestrahlt, schön. Wir bleiben bei ausgestrahlt.
Ja. Wann es in den Äther abgestrahlt wird. In den
Äther diffundiert.
Genau. Also am 18. 19. gibt es Science Busters in Wien. Am 21. gibt es mich mit den Science Busters in der Nähe von Wien in Schwechat. Dann bin ich am 28. Februar und 1. März in Oberösterreich mit den Science Busters, Grieskirchen, Rohrbach und Everding. Und dann, das freut mich ganz besonders und das möchte ich jetzt nochmal ganz besonders hier kundtun, nämlich am 9. März treten ich mit den Science Busters in Jena auf.
Oh.
Ja, also endlich mal das erste Mal mit den Science Busters in meiner Heimatstadt und das wird ganz, ganz irre. Also ich bitte, auch wenn ihr nicht in Jena wohnt, sondern im Umland oder in den umliegenden Bundesländern oder in den umliegenden Nachbarländern, kommt bitte trotzdem nach Jena. Der Veranstalter hat uns nämlich gebucht in die Sparkassen-Arena.
Das heißt, ihr müsst vor 15.000 Leuten aufstehen, oder?
15.000 nicht, aber das ist das Heimstadion von unserem Bundesliga-Basketballverein. David Hasselhoff ist da mal aufgetreten letztes Jahr. Also da passen, glaube ich, schon ein paar Tausend passen da schon rein. Und ich meine, wir haben auch schon durchaus mal größere Säle gefüllt, aber halt nicht an dem Ort, wo wir vorher noch nie aufgetreten sind. Also wenn ihr ein paar Busladungen Leute irgendwo kennt, dann kommt doch bitte am 9. März nach Jena. Ich werde auch wieder mit Waffeln bereitstehen, wenn ich die Möglichkeit habe. Also, es wird auf jeden Fall eine coole Show. Wir spielen unsere Krater-Show, die können wir gut, die ist super. Also das wird auf jeden Fall schön und ich kann das mal in Jena auch machen, das wird toll. Und wer in Österreich lieber unterwegs ist, da gibt es am 23. Februar was Interessantes, da wird nämlich in der Kunsthalle Krems, also meiner anderen Heimatstadt, wird eine Ausstellung eröffnet über auch 50 Jahre Mondlandung, aber 50 Jahre Mondlandung aus Sicht so von Karikaturisten, Comics, also quasi im Karikaturmuseum, quasi die künstlerisch-karikaturistische Comic-Sicht auf die Mondlandung. Mhm. Und ich habe diese Ausstellung als wissenschaftlicher Berater begleitet und auch ein paar Sachen geschrieben und gemacht. Und am 23. ist in Krems die Eröffnung, wo ich anwesend sein werde, der einzige österreichische Astronaut, Franz Fieberg, anwesend sein wird und wir werden da auch Dinge erzählen und es ist halt die Eröffnung und da kann man auch hinkommen und wer da hinkommen will, der soll da bitte hinkommen. Das wird sicher lustig.
Und damit endet diese Wissenschaft. Florian, vielen Dank.
Holger, ebenfalls vielen Dank.
Hörerschaft, euch danken wir auch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.